Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bible Spans einen Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Mein Thema heute ist, leidest du immer noch? Letzte Woche haben wir über leidest du? Fragezeichen gesprochen und haben festgestellt, dass es so eine Sache ist, dass einerseits zwar Jesus jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden ist, aber dass der Hebräerbrief sagt, Kapitel 2, Vers 8, dass wir jetzt ihm noch nicht alles unterworfen sehen. Und warum das so ist, das haben wir schon besprochen, müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Ich möchte jetzt da einen zweiten Teil anfügen. Dieser Teil heißt also heute dann, leidest du immer noch? Na, mein Thema heute, leidest du immer noch? Ich möchte also zu folgendem Problem heute sprechen. Und zwar, bist du unzufrieden, ganz allgemein, mit deinem Leben? Dein Mann ist nicht so, wie er sein sollte. Deine Frau ist nicht so, wie es sein sollte. Da kichert jemand. Deine Frau ist nicht so, wie sie sein sollte. Deine Kinder sind nicht so. Du leidest ein wenig, okay? An deinen Umständen. Arbeit ist nicht so, wie du das eigentlich gedacht hast mal. Kollegen, naja. Chef. Es zieht sich so eine Unzufriedenheit durch dein Leben. Was macht man da? Okay? So eine Sache. Diese Unzufriedenheit möchte ich ein bisschen ansprechen heute. Amen. Du bist ein bisschen grantig, grummelig, manchmal eigentlich viel zu oft. Eigentlich viel zu oft für dich selber. Du gehst da manchmal sogar selber auf die Nerven, weil du so grummelig bist. Deine Eltern, ja, wenn sie Millionäre gewesen wären oder ganz allgemein vielleicht zu einer anderen gesellschaftlichen Geschichte gehört hätten, dann hättest du eine ordentliche Ausbildung dir leisten können und alle diese Dinge. Eine Unzufriedenheit, eine generelle Unzufriedenheit mit der Welt an sich. Okay. Zunächst mal Folgendes. Ja, das kommt Jesaja Kapitel 53, Vers 2 ins Spiel. Du brauchst keine idealen Umstände, um aufzublühen. Du musst nicht zu schönen, reichen und berühmten Leuten ins Nest geboren worden sein. Du musst nicht mit der vollkommenen Frau oder dem vollkommenen Mann verheiratet sein. Alle diese Dinge, die sind gar nicht so wichtig. In Jesaja 53, Vers 2, da heißt es, dass Jesus der Wurzelspross ist, der aufgeschossen ist aus dürrem Erdreich. Jesus ist ein Wurzelspross gewesen aus dürrem Erdreich. Seine Eltern, die hatten nichts. Im Gegenteil, die mussten dann sogar flüchten, wenn ihr euch erinnert. Also wirklich, weil der Staat hinter ihnen her war und nicht, weil sie halt Armutsmigranten waren, die woanders da versucht haben, irgendwie besser zu machen, ihr Leben zu verbessern. Sondern die hatten wirklich große Probleme und hatten Druck. Alle diese Dinge. So, er kam und hat buchstäblich bei Null angefangen. Jesus. Hat ihn das groß behindert? Hat ihn das aufgehalten? Ich würde mal sagen, nö. Er ist trotzdem aufgeblüht. Schau, die Sache ist die, du bist in Christus. Bist du in Christus? Also, wenn du an Jesus glaubst, Jesus im Herzen hast, dann bist du in Christus, dann bist du ein Teil des Leibes Christi. Dann gilt die Verheißung aus Jesaja 53, Kapitel 2, auch für dich. Danke für das donnernde Amen. So ist es. Wichtig, das halten wir fest. Amen. Also ganz wichtiger Punkt schon mal, dass es so ist. Jetzt, und noch was vielleicht. Vielleicht leidest du ja nicht so sehr an deiner Umgebung, sondern vielleicht leidest du mehr an dir selber. An deinen eigenen Unzulänglichkeiten. An den Dingen, die du nicht kannst. Kannst nicht so gut rechnen wie dein Bruder. Kannst nicht so schön malen wie deine Schwester. Die werden immer gelobt von deinen Eltern, aber tut sich einfach nichts. Macht überhaupt nichts. Gott macht auch aus solchen Leuten, die empfinden, dass sie selber eigentlich unzureichend sind, etwas. Schau, da gab es mal einen Mann namens Mose, der hat von Gott gesagt bekommen, hey, ich mache dich jetzt zu einem der wichtigsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte. Dazu musst du aber nach Ägypten gehen und deinen Volk, aus dem du herausstammst, in Freiheit herausführen, aus der Sklaverei in die Freiheit hineinführen. Und er sagt, nö, unmöglich, kann ich nicht. Als Politiker muss man reden können. Da muss man reden können, ohne allzu viel zu sagen. Da muss man die Leute mitreisen können. Da muss man Bierzeltreden schwingen können. Da muss man reden können. Und ich kann nicht richtig reden. Ich stammle, Herr, sucht einen anderen. Und Gott sagt zu ihm, hallo, ich bin der, der dem Menschen den Mund gemacht hat. Du kannst schon, mach das. Nö. Also gut, dann kriegst du noch einen Helfer, deinen Bruder Aaron. Der kann reden, das wissen wir. Ja, Aaron kann reden. Aber die Wahrheit ist, auch Mose konnte reden. Er selber hat in seinen eigenen Augen nur gestottert. Ja, Herr, ich stehe auf dem Schlauch. Ich fange jeden Satz dreimal an. Ich kann mich nicht richtig ausdrücken. Ich kann da niemanden mitreißen. Wenn ich jemanden mitreiße, ich reiße nicht mal mich selber mit. Der Herr sagt, macht nichts. Ich helfe dir. Schau, woher weiß ich, dass Mose sehr wohl gut reden konnte? Das weiß ich von Stephanus. Der hat es nämlich verraten. In Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 22. Da redet er, kurz bevor er gesteinigt wird, hält er die größte Predigt seines Lebens. Und er geht also durchs ganze Alte Testament durch, Stephanus. Aber wir bleiben jetzt mal bei Mose. In 7, 22, Apostelgeschichte, sagt er, Mose war mächtig in Worten und Werken. Mose war mächtig. Er selber hat nicht empfunden, dass er mächtig ist, aber er war es. Hinterher, nachdem er gesprochen hat, hat man sich gedacht, boah, Mann, jo, das hat jetzt mitgerissen. Und überhaupt ist Inhalt wichtiger als die Form. Amen. Das siehst du an Paulus. Paulus konnte auch nicht reden. Von Paulus haben sie auch gesagt, die körperliche, die leibliche Gegenwart ist zu verachten, ist schwach und die Rede ist zu verachten. In anderen Worten, wenn er da auf der Bühne steht, dann macht er nichts her. Erstens und zweitens, was er sagt, auweia. Und ich meine, wenn du mal seine Briefe liest, dann stellst du fest, er fängt einen Gedanken an und dann steigt er irgendwo nach dem fünften Komma um auf einen anderen Gedanken. Also ist es wirklich manchmal schwierig zu verstehen. Petrus hat sogar gesagt, unser geliebter Bruder Paulus, Gott hat ihm Weisheit gegeben, Briefe, Top-Briefe, aber in denen ist manches schwer zu verstehen. Ja, da hat man gleich die Theologie erfunden, dass man sich da damit beschäftigt, sich Zeit nimmt und so. Aber immerhin, ja, das, was er da sagt, das ist revolutionär. Hat die Menschheit geprägt, den Westen geprägt wie nichts anderes. So, wenn du also empfindest, du kannst es nicht richtig, du kannst mehr, als du denkst. Du hast mehr Fähigkeiten, als du denkst. Leg es ab, dieses ich kann nicht und immer ich kann nicht. Sieh das mal anders. Jesus heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 gleich, ist dir zur Weisheit und zum Verständnis und überhaupt zu allem geworden, was du brauchst. Er hilft dir auf die Sprünge. Er macht es. Wichtige Punkte haben wir jetzt schon mal gesehen. Du kannst mehr, als du dir zutraust. Du kommst zum Schluss weiter, als du gedacht hast. Und was du dir nicht zugetraut hast, das schaffst du plötzlich mit Leichtigkeit. Du denkst dir, oh, war ja gar nicht so schlimm, gar nicht so schwierig. Lass mir jetzt den wichtigsten Satz sagen in dieser Botschaft. Wenn du alle anderen vergisst, merkt der folgenden Satz. Du bekommst Gnade oder Hilfe für die Aufgaben, die Gott für dich hat, wenn du sie akzeptierst und bejahst und nicht vor ihnen davonläufst. Im Herzen davonläufst. Man kann nämlich auch im Herzen vor Sachen davonlaufen. Man kann sich im Herzen von einer Arbeitsstelle verabschieden. Man kann dann arbeiten und den Dienst nach Vorschrift machen, innerlich bereits gekündigt haben. Vielleicht spricht dich das an. Innerlich bereits gekündigt haben und trotzdem weitermachen, weil es einfach nichts Besseres gibt. Und so buggelt man da durchs Leben und ist unzufrieden. Du kannst auch in einer Ehe bleiben und unglücklich verheiratet. Wissenschaftler, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, die sagen, 25% in ihrem Psycholaboratorium haben sie festgestellt, 25% aller Ehen sind unglücklich verheiratet. Die bleiben zwar zusammen, sind aber nicht glücklich. Die machen alle diesen Fehler. Sie sind unglücklich, weil sie einen Blick auf den Ehepartner haben, der sagt, du bist nicht so, wie du sein solltest. Und ich sage dann mal ein Geheimnis. Stimmt, die meisten von uns sind nicht so, wie sie sein sollten. Okay, keiner hat einen Stein in der Hand. Das bedeutet wahrscheinlich, ja. Kannst du irgendwie nachvollziehen. Keiner von uns ist vollkommen. Gib's zu. Du kriegst erst dann Gnade für diese Arbeit, für diese Ehe, für diese Kinder, wenn du sie in deinem Herzen bejahst als eine Aufgabe, die Gott dir stellt. Wenn du sagst, okay, gut, er nervt furchtbar, aber er ist es jetzt halt einfach einmal und ich bleib dabei. Ich bleib bei ihm und ich mache das Beste draus. Sag mal mit mir, ich mach das Beste draus. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, und du auch? Ich mache das Beste draus. Ich verdrück mich hier nicht, ich hau nicht ab und ziehe mich zurück, sondern ich sage, okay, gut, das ist die Aufgabe, die jetzt Gott für mich hat. Das ist ein Glaubenstest, das ist ein Charaktertest. Dann ist es jetzt halt so, Herr, ich nehme die Aufgabe an. Oh ja, das ist auch ein guter Satz. Sag mal mit mir, Herr, ich nehme die Aufgabe an. Und dann passiert was. Dann passiert mit dir dasselbe, wie Jesus in Gethsemane erlebt hat. Oh Gott, in dieser heißen Nacht vor der Kreuzigung, oh Gott, ich will nicht ans Kreuz. Jesus hat Blut geschwitzt. Er hat die Aufgabe, die Gott für ihn hatte, abgelehnt. Er hat sie gehasst. Er wollte sie nicht durchziehen. Er hat gefleht und gebetet. Aber er hat immer abgeschlossen mit, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat gesagt, okay, gut, ich akzeptiere diese Aufgabe. Ich akzeptiere sie. Und dann, kannst du nachlesen, Lukas Kapitel 22, 43, kam ein Engel aus dem Himmel und hat ihm Kraft gegeben, stärkte ihn. Und mit dir wird es exakt genauso gehen. Wenn du ja sagst zu dieser Aufgabe, nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich da jetzt mal durch muss, durch diese saure Gurkenzeit, dann ist es eben so. Dann kommt irgendwann früher oder später ein Engel, wahrscheinlich eher früher, und gießt die Gnade und die Hilfe und die Weisheit in dich hinein, die du brauchst, um mit der Situation umzugehen. Und dann geht es dir innerlich besser. Das wirst du aber nie erleben, wenn du dich innerlich sträubst. Es gab eine Zeit im Leben von David, bevor er König war. David hat ja diesen super Eingang gehabt. Er kam als Proviantjunge, als Botenjunge seines Vaters, ja, zu seinen Brüdern, zur Armee. Die Armee der Philister und die Armee der Israeliten standen sich gegenüber. Und wenn Goliath kam und sich auf die Brust getrommelt hat und laut gebrüllt hat und gerührt hat wie ein Löwe, sind sie alle davon gelaufen, die Israeliten. Dann haben die Philister herzhaft gelacht und haben auf den nächsten Tag gewartet. Und plötzlich kommt David und besiegt diesen Goliath mit einem Stein und enthauptet ihn mit der eigenen Waffe des Goliath. Also der schlägt den Feind mit eigenen Waffen. Das ist super, das ist fantastisch. Wenn Gott dir die Waffen des Feindes in die Hand gibt und du den Feind mit seinen eigenen Waffen schlägst. Sag mal. Das hat der König Saul gesehen und hat sich gedacht, wow, und ist neidisch geworden. Und anstatt, dass er jetzt David nach Kräften gefördert hätte, den Philisterbesieger, hat er den Problemlöser verfolgt. Und David musste fliehen in der Nacht vor der Polizei des Königs. Plötzlich hat ihn die Polizei nachts bei ihm geklingelt, hat die Wohnung gestürmt und er musste zum Fenster raus. Er ist geflüchtet. 10 Jahre hat der König ihn gejagt. Und die Armee, die er eigentlich hätte führen sollen, die Armee, die er in den Sieg über Goliath und die Philister geführt hat, die verfolgt ihn jetzt. Überleg dir das mal, das ist doch schizophren. Und David steht da und sagt sich, warum? 10 Jahre lang. Und er kriegt keine Antwort dafür. Ich sage euch, warum das so war. Dadurch hat der Mann Glauben gelernt. Dadurch, dass er ständig verfolgt wurde und sein Leben immer in der Hand Gottes war, hat er Glauben gelernt. Und sein Charakter wurde geformt in dieser Zeit. Wird er, wenn er die Gelegenheit hat, dem Saul den Garaus machen? Aber Gott hat ihn öfter mal Saul in Davids Hand überliefert, in den Wäldern. Und er hat ihm nichts getan. Wunderbar. David hatte Gnade für die Zeit, für diese harte Zeit. Aber irgendwann hat er dann den Fehler gemacht, auf den ich jetzt heute zu sprechen komme. Er hat sich irgendwann gedacht, hey, diese Arbeit, diese Aufgabe ist mir einfach zu blöd. Eines Tages schafft's Saul eben doch und wird mich kassieren. Dann wandere ich in den Knast, dann werde ich massakriert. Sie werden mich foltern, sie werden mich enthaupten, wie ich den Goliath enthauptet habe. Saul wird triumphieren und ich werde tot sein. Und er ist zur anderen Partei übergewechselt. Er ist zu den Philistern gegangen. Er hat sich der Armee Goliaths angeschlossen, das musst du dir mal vorstellen. Der König der Philister, der hat natürlich begeistert ihn willkommen geheißen, hat ihm eine Stadt gegeben, hat gesagt, Bub, bleib da und blüh auf in meiner Gegend hier. Und David hat sich gedacht, ja, er hat Ruhe haben wollen fürs Fleisch. Es ist verständlich, dass das Fleisch immer wieder mal Ruhe haben will. Aber es funktioniert so nicht. Was ist passiert? David hat in Ziklag gewohnt, in einer Philisterstadt. Saul hat ihn nicht mehr gejagt. Endlich hatte er Ruhe. Und was ist passiert? Als David mal weg war mit seinen Männern, 600 Mann, sind die Feinde gekommen, haben seine Stadt niedergebrannt, haben seine Familie und die Familie von allen als Sklaven genommen und ihren ganzen Besitz, den sie sich mühsam erspart haben, haben die geraubt und sind davon gezogen. Und als David wieder zurückkam in die brennende Stadt und durch die Ruinen gelaufen ist, nach seinen Frauen gerufen hat, der Heini und die anderen Männer genauso, haben sie festgestellt, die sind alle weg. Dann waren die Männer Davids sauer. Es ging ihm in der Verfolgung, im Willen Gottes, in Israel, besser als ohne Verfolgung außerhalb des Willens Gottes. Merkst du da was? Er hat versucht, sich zurückzuziehen. Er hat gesagt, hey, ich ziehe mich jetzt zurück. Gott will zwar, dass ich mal der König Israels werde, aber ich laufe jetzt über zu den Philistern. Ich halte mich jetzt in deren Land auf, fertig aus. Dann habe ich Ruhe. Und da war kein Segen mehr drauf. In der Zeit, in der er verfolgt wurde in Israel, obwohl es schwierig war, eine schwere Aufgabe war, war er gesegnet, ist immer durchgekommen. Wenn der König auf der einen Seite des Berges mit seinen Elitetruppen rumkam, ist David auf der anderen Seite des Berges ausgewichen. Gott hat es immer so hingedreht, dass er immer bewahrt geblieben ist. Aber jetzt, wo er alles hingeworfen hat, wo er sagt, nee, macht euren Dreck alleine und ist weg und weggegangen ist, jetzt plötzlich ist der Segen weg und jetzt plötzlich leidet er, wie er unter der Verfolgung nie gelitten hat. Merkt ihr da was? So ist es gut, ja zu sagen zu den Aufgaben, die Gott für dich hat. Es ist gut, es ist besser, ja zu sagen zu den schwierigen Aufgaben, die Gott für dich hat, zu deinen Eltern, zu deiner Frau, zu deinen Kollegen, zu deinen Kindern, zu den Aufgaben, wenn sie nicht schön sind, trotzdem ja zu sagen, Gott gibt dir dann die Fähigkeit und den Schutz und den Segen, du wirst Glauben lernen dadurch, du wirst gesegnet werden. Oft wird es so sein, dass du im letzten Moment eine Antwort erst kriegst, aber du wirst sie haben und die wird besser sein als die Antwort von allen anderen. So wird Gott zu dir sein, wenn du dich der Aufgabe stellst. Wenn du sagst, nein, und dich verweigerst, dann bist du dazu verurteilt, eine unglückliche Ehe zu führen, bist dazu verurteilt, Dienst nach Vorschrift zu machen und wirst nicht aufblühen können. Du stehst dir dann selber im Weg. Und weißt du, was noch passieren wird? Du wirst dir einen Sündenbock suchen. Denn die meisten sind nicht schuld an ihrem Elend, sondern es ist immer jemand anders. Wenn deine Frau anders wäre, dann wäre dein Leben besser. Wenn deine Kinder anders wären, dann wäre dein Leben besser. Es sind die schuld. Es bist nicht du schuld. Du hast keinerlei Schuld. Okay? Du machst immer alles richtig. Die sind schuld. Sündenbock. Komm unbedingt weg von dem Gedanken an einen Sündenbock. Wenn du unglücklich bist, dann frag dich, warum. Und schau nach der Ursache in dir. Und schiebt die Schuld nicht jemandem anderem zu. Gott, noch einmal, hat Gnade und Segen für dich, für jede Aufgabe. Wenn du also unglücklich bist, dann liegt es nicht an deiner Aufgabe, an deinem Mann, an deiner Frau, an deinen Kindern, es liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Weil du wahrscheinlich den beliebten Fehler machst, dir einen Sündenbock rauszusuchen. Und zu sagen, wenn der Chef anders wäre, oder wenn ich einen anderen Beruf hätte, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich größer wäre, wenn ich kleiner wäre, wenn ich schlauer wäre, wenn ich Abitur hätte, wenn ich einen Meisterbrief hätte, wenn. Vergiss es, brauchst du alles nicht. Alles, was du brauchst, ist Jesus und den hast du schon. Sündenbock. Denk an Kain. 1. Mose Kapitel 4. Abel hat ein Opfer gebracht, Kain hat ein Opfer gebracht. Abel hat das Opfer gebracht, das Gott haben wollte, er hat ein Lamm geopfert. Kain hat da gebracht, was er wollte. Hat Gott nicht gewollt, hat ihn dafür nicht gesegnet. Beim einen ging das Opferfeuer nach oben, der Rauch nach oben. Beim anderen, da hat der Wind gerade gedreht, als er das Opfer verbrannt hat und es ging ihm alles in die Augen. Er hat gehustet, musste sich zurückziehen und war sauer auf seinen Bruder, weil es bei dem geklappt hat und bei ihm nicht. Und Gott kommt zu ihm und sagt, hallo Kain, was ist los? Du hast keinen Grund, auf deinen Bruder sauer zu sein. Dein Bruder ist nicht schuld an deinem Elend. Du bist es. Wenn du nämlich es genauso machst wie dein Bruder, bist du auch genauso gesegnet. Sag mal mit mir, Gottes Bach ist voller Wasser. Auch für dich. Und Kain verweigert sich. Nein, wenn es Abel nicht mehr gäbe, wenn er mal weg wäre, dann hätte er Ruhe. Dann wäre das Leben besser. Wenn der Chef, wenn Mann, wenn Frau, wenn Kinder, wenn sie endlich weg wären, dann wäre das Leben besser. Vielleicht auch nicht. Das Leben von Kain ist auf jeden Fall nicht besser geworden dadurch. Was hat er gemacht? Er hat sich mit seinem Bruder nett unterhalten, ist mit ihm aufs Feld hinausgegangen, hat ihm vielleicht die neuesten Kohlköpfe oder im Maisfeld sind sie umhergegangen, schau mal, wie groß der Mais schon ist. Und plötzlich hatte keiner ein Messer in der Hand und plötzlich hatte Abel das Messer in der Brust. Und dann lag Abel auf dem Boden. Und sein Blut ist in die Erde gerannt, geronnen, geflossen. Kain putzt sein Messer ab, steckt es wieder weg, verscharrt Abel und verdrückt sich und denkt, jetzt ist alles gut. Jetzt gibt es nur noch mich. Jetzt, wenn ich ein Opfer bringe, muss es Gott annehmen. Aber stattdessen kommt Gott zu ihm und sagt, wo ist dein Bruder Abel? Weiß ich nicht. Bin ich vielleicht meines Bruders Hüter? Bin ich verantwortlich für meinen Bruder? Gute Frage, ne? Bist du verantwortlich für deinen Bruder? Nächstenliebe? Bisschen verantwortlich bist du schon. Er ist verantwortlich für sich, aber du bist auch ein wenig verantwortlich. Wie heißt im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2, tragt einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also wenn da Kain sagt, bin ich meines Bruders Hüter? Ihr seid doch so dicke Freunde, du und Abel, du musst doch wissen, wo er ist. Und Gott sagt zu ihm, ja, ich weiß es auch. Sein Blut ruft zu mir. Und was sagt er dann? Er sagt dann, deswegen, weil du das gemacht hast, wirst du unstet und flüchtig sein auf der Erde. Er verflucht den Kain. Also sein Leben hat sich dadurch nicht verbessert, dass er den Störfaktor, den Sündenbock ausgeschaltet hat. Es hat sich verschlechtert. Also, wenn du bei einem Sündenbock bleibst, dann kann es gut sein, dass auch dein Leben sich verschlechtert und nicht verbessert. Amen. Denk nur einmal an die Brüder von Josef. Brüder von Josef. Josef hat immer alles richtig gemacht und sie haben immer alles falsch gemacht. Papa hat immer den Josef geliebt und gelobt und ihm einen schönen Anzug gekauft und sie mussten in ihren normalen Klamotten rumlaufen. Ja gut, stimmt ja auch, sie haben immer Löcher reingerissen und die Anzüge waren immer dreckig. Josef hat ein bisschen mehr darauf geachtet, auf Reinlichkeit und diese Dinge, aber deswegen haben sie ihn umso mehr gehasst. Und wie gut wäre das Leben, wenn es den nicht mehr gäbe, wenn sie den nicht mehr anschauen müssten, diesen Heini. Also haben sie ihn in die Sklaverei verkauft. Ist ihr Leben dadurch besser geworden? Sie haben ihn aus ihrem Leben entfernt, aber ist ihr Leben dadurch besser geworden? Nö, der Geist Josefs, der war die ganze Zeit mit dabei, der schwebte die ganzen 20 Jahre, die sie sich nicht getroffen haben, über der Familie. Der Vater ist nie drüber weggekommen, dass es den Josef nicht mehr gibt. Ach, der Josefi, der Seppi, der Liebe, der ist jetzt weg. Ach nein, wie gibt's denn das? Und ihr, euch Heinis, muss ich anschauen und er, der Gute. Keiner von euch ist wie er. Keiner von euch ist wie er. Der ist einfach nicht gegangen. Josef war zwar weg, aber er ist nicht wirklich weg gewesen. Ihr Leben hat sich nicht verbessert, dadurch, dass sie einen Sündenbock geschlachtet haben. Viele Jahre später sind sie ihm dann wieder begegnet. Und alles ist gut geworden, wunderbar. Aber auf was ich heute Morgen raus will, ist das, schaff dir Sündenböcke ab in deinem Leben. Du brauchst keinen Sündenbock. Vielmehr brauchst du den inneren Willen, dich deiner Aufgabe zu stellen. Ja, das geht bei Schülern schon an. Oh, es gibt eine Prüfung. Und dann schaust du, dass du nach Möglichkeit dich um die Prüfung drückst und mit so wenig Anstrengung wie möglich durch diese Prüfung gehst. Warum machst du das nicht ganz anders? Warum sagst du nicht, Herr, ich habe diese Prüfung jetzt vor mir. Hilf mir. Und dann lernst du, was das Zeug hält. Das hat mich zum Beispiel früher verblüfft in der Schule. Im Gymnasium war ich in Mathe jetzt nicht so gut, Englisch und so weiter war ich viel besser. Habe sogar dann Mathe lernen müssen. Und ich war entsetzt, dass ich nach einer gewissen Zeit, als ich mich so richtig reingekniet habe, das genossen habe. Mir hat das Lernen Spaß gemacht, mir hat das plötzlich gefallen. Ja, Arbeit, wenn du es in meinem Herzen bejahst und dich hineinbegibst, macht dir Spaß. Zum Beispiel hat das schon mal jemand erlebt. Ja, du bist voll drinnen und du denkst dir, ja genau, jetzt bin ich richtig lebendig. So will der Herr, dass deine Arbeit ausschaut. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, war, ihr erinnert euch, seid fruchtbar und mehrt euch. In anderen Worten, seid produktiv, beschäftigt euch mit produktiven Dingen. Und ich sag mal, die Fortpflanzung ist da quasi der Prototyp für Arbeit. Ich meine, lach jetzt nicht, überleg mal. Der Herr sagt, sei produktiv, mach was. Das Edelste und Beste und Größte und Schönste, was du machen kannst, ist Leben weitergeben. Stimmt das? Neue Menschen produzieren. Muss also dann irgendwie von Gott her auch am meisten Spaß machen. Das ist einfach nur logisch. Und alle anderen Arten von Arbeit, die da nicht so wichtig sind, die müssen aber auch Spaß machen. Vielleicht nicht so gewaltig viel, ja, aber sie müssen genauso Spaß machen. Hey, hallo, stimmt das? Also, bitte den Herrn darum, sag, Herr, ich will Spaß an meiner Arbeit haben. Hilf mir in diesen, Psychologen nennen das Flow. Hilf mir da in diesen Fluss hineinzukommen, in diesen Fluss, wo meine Fähigkeiten alle gefordert sind, weil die Aufgabe mich völlig fordert, aber ich nicht überfordert bin, dass ich so richtig im Schwung drinnen bin. Ich habe da vor vielen Jahren einen Kollegen gehabt als Ferienarbeiter. Das war ein echt schlichtes Gemüt, der war wirklich super schlicht, der hat auch so schlicht ausgesehen. Ja? Wenn der gelächelt hat, das war wirklich einfältig, aber der Typ war glücklich. Ich habe mir gedacht, ich bin Gymnasiast und ich bin nicht glücklich, weil ich war nicht glücklich. Der war's. Was war der Unterschied zwischen mir und dem? Die Bildung, er ganz bestimmt nicht. Der war glücklich mit seiner Arbeit. Das hast du dem angemerkt. Der stand an einer Stanze. Okay, an einer Stanz, sagt man da in Bayern. Stanz. Der hat Aluminiumteile reingelegt, dann hat er einen Hebel bedient, dann ist mit Karacho diese Stanze runtergekommen, hat gestanzt, was das Zeug gehalten hat. Er hat den Hebel wieder umgelegt, hat es Teil rausgetan in den Wagen und da war der begeistert. Das war für den wie dirigieren. Der hat seine Maschine dirigiert, der ist da aufgelebt, das hat ihm Spaß gemacht. Ich habe mir gedacht, beneidenswert. Ich habe mir leid getan im Gegensatz zu dem. Ich habe mir gedacht, was hat der? Jetzt weiß ich, was er hatte. Spaß an der Arbeit, im Gegensatz zu mir. Für mich war das Strafarbeit. Übrigens, wenn du bei deinem Chef um Ferien nachsuchst, um Urlaub nachsuchst, dann ist es nicht unbedingt die beste Idee, dann zu sagen, Juhu! Weil der denkt sich, Juhu, wir können dafür sorgen, dass du hier nicht mehr arbeitest, dann kannst du immer Juhu sagen. Der Chef will nämlich, dass es dir Spaß macht zu arbeiten, verstehst du? Und nicht zu arbeiten. Jetzt schau dir alle ganz. Da, 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 da. A, E, A, C, A. Das sind die Töne. Naja, also das war jetzt nur ein Vorschlag, okay? Amen, okay. Oh Mann. Also, Sündenbock? Nein. Das Problem war nämlich, dass Kain den Fehler gemacht hat, sich verweigert hat, den Willen Gottes verweigert hat, nicht geopfert hat, was Gott wollte. Die Brüder von Josef ganz genauso. Sie waren Halsabschneider. Sie waren Hurenbesucher. Sie hatten einen schlechten Ruf. Da waren sie dafür zuständig und nicht er. Und dadurch, dass du dein Gewissen tötest, muss ja nicht unbedingt Josef heißen, dein Gewissen, wirst du nicht glücklicher. Amen. Saul hat David verfolgt, nicht weil David was falsch gemacht hat, sondern weil Saul nicht im Reinen war mit Gott. Der hat sein Königtum vor Gott hat er schleifen lassen. Es war ihm zum Schluss nicht mehr wichtig, dass der mit ihm zufrieden ist, der ihn zum König gemacht hat, nämlich der Herr, sondern er hat darauf geschaut, dass seine Untergebenen glücklich sind, dass er denen Grundstücke gibt und so weiter, dass er die zufriedenstellt, weil die könnten ihm hier Schwierigkeiten machen. So kannst du nicht leiten. Du kannst nicht leiten, indem du allen versuchst, alles recht zu machen, wenn du ein Leiter bist. Du kannst nicht allen alles recht machen, sondern du musst das machen, was der Herr will. Du musst das machen, was richtig ist. Egal, ob das dem einen oder anderen jetzt passt oder nicht. Das wäre ein eigenes Thema. Müssen wir aber anders vertiefen. Okay, das ist aber wichtig. Jetzt, die Hohepriester zur Zeit Jesu. Die Hohepriester waren nicht im Reinen mit Gott. Ja, die haben auch Politik betrieben und alles Mögliche, aber sich nicht mehr wirklich um ihre Beziehung zu Gott gekümmert. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich einen Sündenbock auserkoren. Jesus. Nur die Sache war, Jesus war ja wirklich der Sündenbock, ja, Gottes. Sie haben da eine Prophetie erfüllt, als sie ihn gekreuzigt haben. Mein Punkt ist, Gott hilft dir, dein Unglücklichsein zu überwinden. Okay? Dadurch musst du dich aber auf die Gaben, auf die Aufgaben, die Gott für dich hat, einlassen. Und die sind nicht immer leicht. Die können frustrierend sein, die können schwierig sein. Denk ans Kreuz. Das Kreuz war notwendig. Und es heißt im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 7, der Satz, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Da heißt es, dass Jesus in den Tagen seines Fleisches mit Bitten und Flehen, mit Geschrei und Tränen vor Gott brachte, vor dem Tod errettet wurde aufgrund seiner Gottesfurcht. So, Jesus hat also seinerzeit gebetet und gefleht, Gott, Vater, lass mich nicht ans Kreuz, ich will dieses Leid nicht auf mich nehmen. Und es heißt, er ist erhört worden. Er ist erhört worden. Aber er musste trotzdem ans Kreuz, er musste durch dieses Elend durch, er musste diesen Leidenskelch austrinken. Okay, Jesus bittet, Herr, Vater, bewahr mich vom Tod. Und Gott sagt, jo, mach ich. Und dann stirbt Jesus trotzdem. Aber natürlich bleibt er nicht tot, sondern Gott weckt ihn wieder von den Toten auf. Wisst ihr, was hier passiert ist? Gott hat Jesus nicht vor dem Problem bewahrt, hör mal, er hat Jesus im Problem bewahrt. Er musste durch den Tod durchgehen und ans Kreuz und diese Dinge, aber er kam dann auch wieder draus raus. So, ja, Gott hat ihn vor dem ewigen Tod bewahrt, er hat ihn nicht tot gelassen. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass man das festhalten, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Du sagst, Herr, verschone mich vor diesem Problem und dann hast du dieses Problem doch. Aber dadurch, dass du durch dieses Problem durchgehst, wird dir Gottes Hilfe zuteil. Im Problem wird dir Gottes Hilfe zuteil und dann überwindest du und dann hinterher stellst du fest, dass dieses Problem, das du hattest, dir zu einem Sprungbrett in neue Höhen geworden ist. Denn das Kreuz war ja nichts anderes als ein gewaltiges Sprungbrett. Okay? Es war ein Sprungbrett vom Kreuz auf den Thron. Der Vater hat zu ihm gesagt, wenn du ans Kreuz gehst und die Sünden der Menschheit auf dich nimmst und stirbst für die Menschheit, werde ich dich wieder auferwecken. Und es ist nicht alles. Du wirst kompensiert werden für dein Leid. Dir wird Frieden und dir wird viel Gnade zuteil werden und dir wird vieles erstattet werden. Es wird dir alles erstattet werden, was du leidest, wenn du dich dann erstmal auf den Thron gesetzt hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch. Wenn du jetzt leidest, und wir leiden alle, das ist ganz einfach das Schicksal der Menschen auf dieser Welt. Der eine mehr, der andere weniger. Zunächst einmal, alles Leiden ist nur zeitlich. Irgendwann ist die Schulaufgabe geschrieben. Irgendwann platzt der Knoten zwischen dir und deiner Frau und es wird gut. Sag mal mit mir erst. Wird gut. Auf der Arbeit wirst du plötzlich befördert oder der Chef oder diejenigen, die die Probleme gemacht haben, die kommen plötzlich weg oder du kommst dann an eine neue Stelle. Gott macht es irgendwie zum Schluss so, dass du plötzlich dort bist, wo du sein sollst, aber nicht hin konntest, weil du immer noch so negativ gedacht hast und so unglücklich warst und mit diesem Unglück im Herzen wollte der Herr dich an dieser Position nicht haben. Aber jetzt hast du Glauben im Herzen, jetzt kann er dich befördern, jetzt bist du da und plötzlich ist die Welt ganz anders. Plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist alles anders. Diese Dinge passieren. Ständig. Bei David war es genauso. Plötzlich ist der Knoten geplatzt. Saul ist im Kampf gegen die Philister gestorben. Da wäre es wieder gut gewesen, einen David, einen Philisterbesieger dabei gehabt zu haben. Richtig? Wäre es gut gewesen, wenn man ihn nicht verfolgt hätte, sondern ihn gebeten hätte mitzumachen. Aber Saul hat es nicht gemacht. Und so ist er eben gescheitert an den Philistern. Und im nächsten Moment war David endlich, endlich, endlich König Israels. So passiert, bei dir passiert es ganz genauso. Dein Leiden ist zeitlich und nicht ewig. Und, sag mal, und? Was und? Und Gott kompensiert dich für dein Leid. Er erstattet dir Gutes für das Schlechte, das du erlebt hast. Das ist wirklich biblisch. Letzte Woche habe ich das ja schon mal erwähnt, kam jemand zu mir, Gast, hat gefragt, ja, wo steht denn das in der Bibel? Und noch was. Wenn abgerechnet wird, denn das kommt der Tag der Abrechnung, da werden die Guten belohnt und die Bösen werden bestraft. Es kommt der Tag der Abrechnung. Gott verhindert jetzt nicht alles Böse, aber es kommt der Tag der Abrechnung, an dem sich jeder Mensch verantworten muss vor Gott. Für das Gute, das er getan hat, wird er belobt und für die schlechten Dinge, die er getan hat, wird er bestraft. Wenn jemand zu Weihnachten in vollbesetzte Wohnhäuser Raketen schießt, damit diese zivilen Häuser dann zusammenstürzen, wird er eines Tages sich vor Gott verantworten müssen. Was er dann sagt, werden wir sehen. Niemand kommt mit nichts durch. Doppelte Verneinung, aber ihr wisst, was ich meine. Keiner kommt mit irgendwas durch. Alles kommt auf den Tisch, alles wird besprochen, alles wird gerichtet. Jedes törichte Wort, das du sagst, sagt Jesus, wird gerichtet werden. Matthäus Kapitel 12, 36. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, kam jemand zu mir? Ja, Pastor, werden wir dann für alles gerichtet? Ja, für alles. Alles wird vor Gott, vor dem Richterstuhl Christi beurteilt. Jedes Wort, jedes einzelne Wort. Und jetzt muss ich was sagen, ganz, ganz wichtige Sache. Nur das, was dir noch nicht vergeben wurde, wofür du noch nicht um Vergebung gebeten hast, das wird gerichtet. Das habe ich an Hiob gesehen. Ist ja wirklich interessant. Hiob sagt allen möglichen Quatsch. Und Gott sagt dann zu ihm, in Abso Kapitel 40, kommt Gott zu Hiob, der in der Asche sitzt, ihr wisst schon, und getröstet wird von miserablen Tröstern, die ihm versuchen einzureden, dass er ein Sünder ist, weil sonst hätte Gott ihn nicht so sitzen lassen. Hiob beschwert sich und sagt, ja. Und er sagt viel dummes Zeug. Und dann kommt Gott zu Hiob und sagt zu ihm, wer verdunkelt den Ratschluss Gottes mit seinem Geschwätz? In anderen Worten, Mensch Hiob, du schwafelst wirklich einen Blödsinn, ja, dass es einem Schwein graut. Und so geht es da hin und her kapitelweise, bis dann endlich, Kapitel 42, Hiob sagt, ja, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen und ich habe von dir richtig gehört, von deinem Mund selber. Ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Sack und Asche, in Staub und Asche. Ich bereue mein Geschwätz und in Staub und Asche, in Sack und Asche. Das bedeutet, er bittet Gott um Vergebung für sein Gelaber, für sein Dummes. Und dann musst du mal ein paar Verse weiterlesen. Kommt Gott zu den Tröstern, die genauso dummes Zeug geredet haben. Und sagt zu denen, ihr habt nicht recht geredet über mich, wie mein Knecht Hiob. Merkst du was? All das dumme Zeug, das Hiob über Gott gesagt hat, ist alles ausgelöscht gewesen. Und jetzt kommt Gott höchstpersönlich und sagt, ihr habt nicht recht geredet über mich, wie mein Knecht Hiob. Und dann hat er gewollt, dass Hiob eben für die betet und das hat er gemacht und dann ist er geheilt worden und so. Auf was ich raus will, ist Folgendes. Hiob hat kapitelweise, 40 Kapitel lang, 39 Kapitel lang, Unsinn über Gott erzählt, zum größten Teil. Er hat auch gute Sachen gesagt. Zum Beispiel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat immer wieder so Ausreißer ins Positive gehabt, in Richtung Glauben. Preist dem Herrn, schon mal gut. Aber zum Schluss hat er Buße getan. Ist vielleicht ganz gut, wenn der ein oder andere von uns auch Buße tut über das dumme Gelaber, das er abgelassen hat. Nur ein Gedanke. Hiob macht es auf jeden Fall. Und dann heißt es weiter, ihr habt nicht recht geredet von mir, wie mein Knecht Hiob. Gott hat alles Dumme, was Hiob gesagt hat, ausgelöscht, weggewischt, nicht mehr beachtet, vergeben. Und nur noch das beachtet, was er Gutes gesagt hat. Dir kann es genauso gehen. Die Dinge, für die du Buße getan hast, die werden nicht mehr gerichtet. Die werden nicht mehr gerichtet. Bist du nicht froh? Also ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Wann bin ich froh? Weil ich muss immer wieder mal in mich gehen und muss immer wieder mal umkehren. Muss immer wieder mal Buße tun. Und dann sagt der Herr, es ist in Ordnung, es ist gut. Soweit wie der Osten ist vom Westen, soweit habe ich eure Vergehungen von euch entfernt. Schau, du kannst zum Nordpol gehen und du kannst zum Südpol gehen. Aber du kannst nicht zum Ostpol gehen und nicht zum Westpol gehen. Stimmt das? Wenn du nach Westen gehst, kommst du nie im Westen an. Sondern du gehst immer nach Westen. Soweit wie der Osten vom Westen weg ist, soweit hat Gott deine Vergehungen von dir entfernt. Die werden nicht mehr gerichtet. Preis dem Herrn, ist gut. Wichtiger Punkt. Kommt wirklich Ersatz, wird mir wirklich zurückgezahlt, im Positiven jetzt. Empfange ich Gutes für all das Böse und Schlechte, das ich erlebt habe. Werde ich getröstet werden? Wird Gott mich trösten? Ja, das wird er machen. Er wird dich innerlich trösten. So wie er Jesus innerlich, wie soll ich sagen, feucht gehalten hat, obwohl er äußerlich trocken war und die Samariterfrau gebeten hat, gib mal was zu trinken. Innerlich hat die Quelle in Christus geblubbert. Äußerlich war er durstig. Dir kann es genauso gehen. In dir soll immer die Quelle des Lebens blubbern. Wenn sie nicht blubbert, musst du dich fragen, warum. Deswegen spreche ich da heute drüber. Ganz, ganz wichtig. Lukas Kapitel 16. Da begegnet dir ein reicher Mann und ein Lazarus. Dives heißt er ja in der Geschichte, aber Dives heißt einfach nur reicher Mann. Also sagt man halt in der Tradition, in der Bibel wird sein Name nicht genannt, nur dass er eben ein reicher Mann ist. Und er hat jeden Tag gelebt und getafelt und gefeiert wie ein König. Wie ein König. Und es gab einen armen Lazarus, der krank war, der vom Tor des reichen Mannes gelegen hat, der begehrt hat, wenn er mal zur Tür reingeschaut hat und die Festtafel gesehen hat, sich von den Krümeln, die da runtergefallen sind, zu ernähren, aber niemand gab ihm. Niemand gab ihm eine Sauerei. Also große soziale Ungerechtigkeit. Außerdem war er krank und die Hunde kamen und haben die Schweren geleckt. Es war jetzt nicht so, dass es nette Hunde waren, sondern die haben schon darauf gewartet, stirb endlich, damit wir dich fressen können. Im Orient hält man sich Hunde nicht so, wie wir das tun, Zuchthunde und so. Wenn die das machen, dann ist es neu. Dort unten gibt's und gab's Rudel von wilden Hunden, die durch die Straßen gestreunt haben, Ratten gefangen haben einerseits, andererseits aber selber Probleme geworden sind. Hunde. Die Isebel haben die Hunde gefressen, wenn ihr euch erinnert in der Bibel. Nachdem sie zum Fenster runtergefallen ist und dort liegen geblieben ist. Niemand hat sie ihm gegeben und die Hunde haben ihn schon bedrängt. Stirb endlich, wir wollen dich fressen. Schlimme Sache. Und dann sind beide gestorben. Und der reiche Mann, der nur an sich selber gedacht hat, der nur immer um sich selber gekreist hat, der es immer nur sich selber gut gehen hat lassen und nie an andere gedacht hat, keine Nächstenliebe geübt hat und Gott einen guten Mann hat sein lassen, hat er ja nicht gebraucht, der hatte ja sein Bankkonto. Das hat ihm jedes Gebet erhört. Der hat die Augen aufgeschlagen und er war im Feuer. Aber er hat dann eine große Kluft gesehen, jenseits des Feuersees, in dem er sich befunden hat. Da war eine dunkle, tief schwarze Kluft, deren Abgrund man gar nicht erforschen konnte. Da konnte man gar nicht bis zum Grund sehen. Aber drüben auf der anderen Seite dieser Kluft, da hat er von Ferne das Paradies gesehen. Und Abraham. Und hältst es aus, Lazarus saß damit bei Abraham, beim Vater Abraham saß der Lazarus jetzt beim Tisch mit dabei. Und der reiche Mann ruft, Vater Abraham. Und Abraham sagt, ja, sag doch dem Lazarus, dass er kommen soll, seinen Finger in Wasser tauchen soll und rüberkommen soll zu mir, damit er diesen Tropfen mir auf die Zunge tut, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der hat den Lazarus mit Namen gekannt. Und jetzt kommt die legendäre, hammermäßige Antwort von Abraham. Er sagt, Kind. Er stellt überhaupt nicht in Frage, dass dieser reiche Mann ein Kind Gottes war, ein Kind Abrahams war. Kind, du hast all dein Gutes in deiner Lebenszeit erfahren. Deswegen wirst du hier gequält. Du hast nichts daraus gemacht. Und Lazarus, der offensichtlich ein Gläubiger an Gott war, vielleicht sich erst in der Stunde seines Todes bekehrt hat, aber auf jeden Fall eine Beziehung zu Gott hatte, auf Gott seine Hoffnung gesetzt hat, um Vergebung seiner Sünden gebeten hat, alle diese Dinge, der wurde rübergesetzt ins Paradies. Und von dem sagt Abraham, Lazarus aber, der sein ganzes Böses im Leben erlebt hat, der ist jetzt hier und wird getröstet. So, die Bösen werden bestraft und die Guten, die werden getröstet. Könnt ihr das sehen? Und wie gewaltig dieser Trost aussieht, da müssen wir uns überraschen lassen. Aber ich behaupte mal, je mehr die Leute gelitten haben für Jesus, desto mehr werden sie belohnt werden. Und es wird tatsächlich so sein. Wir werden in aller Ewigkeit nicht alle gleich hell leuchten. Es wird manche geben, die heller leuchten als die anderen. Du kannst jetzt was aus deiner Zukunft machen, dadurch, dass du nach Gottes Willen fragst, Gottes Willen tust und es mit einem freudigen Herzen machst. In deinem Herzen sagst, ja, Herr, ich stelle mich den Aufgaben. Und diese Aufgaben, die werden schwierig sein für dich, für dein Fleisch. Die werden dir Glauben abverlangen. Gott ist so. Macht er. Aber du wirst dich besser fühlen als je zuvor. Du wirst Land einnehmen wie nie zuvor. Und du wirst feststellen, du bist glücklich. Kommt erst, wenn du dich wirklich darauf einlässt, auf die Aufgaben, die Gott für dich hat. Und nicht immer sofort nach dem Weg des geringsten Widerstands schaust, immer den bequemsten Weg gehen willst. Nein, sondern wenn du sagst, okay, Herr, passt mir jetzt überhaupt nicht. Aber ich betrachte es jetzt mal wie eine Trainingsstunde im Sport. Da magst du ja auch Liegestützen und Sit-Ups und alles Mögliche und Burpees. Wer weiß, was ein Burpee ist? Furchtbar, daher furchtbare Übung. Du legst dich flach auf den Bauch, tust die Hände weg vom Boden, dann stehst du wieder auf, springst in die Luft, wedelst mit den Händen, gehst wieder auf den Boden runter und das magst du so oft, wie der Trainer will. Einmal, zweimal, zehnmal, 50-mal. Na, dann lassen sie dich stehen, so. Bis dir die Arme abfallen. Und Lazarus sagt, die quälen dich, aber nicht, weil sie dich nicht mögen, hoffe ich, sondern weil sie dir Fitness vermitteln wollen. Vielleicht noch folgendes, guter Punkt. Wir werden also belohnt werden, wenn wir uns entäußern und Gottes Willen tun, auch wenn er schwierig ist und er wird schwierig sein, der Wille Gottes, manchmal, nicht immer, aber manchmal. Um welchen Faktor werden wir denn entschädigt werden? Und Jesus sagt es selber. Er sagt es in Markus Kapitel 10, in Markus Kapitel 10 und ab Vers 29. Wenn du leidest um meinetwillen, wenn du Sachen aufgeben musst um meinetwillen, wenn du Probleme bekommst um meinetwillen, wenn du in meinem Willen tust und dabei Schwierigkeiten hast, aber du den trotzdem durchziehst, dann wirst du entschädigt werden. Dir werden Häuser und Brüder und Schwestern und Kinder und Eltern und so weiter zuteil werden in dieser Zeit und in der Ewigkeit ewiges Leben. Hundertfach. Für alles Leid, das du hier erlebst, was du von Gott hundertfach entschädigt werden, wenn du im Willen Gottes leidest. Wenn du in Unzufriedenheit und Unglücklichsein leidest, dann kriegst du wahrscheinlich eher nichts. Sag mal hundertfach. Hundertfach wird er dich belohnen. Amen. Halleluja. Wenn du sagst, okay, das hat jetzt alles ganz, ganz interessant geklungen, aber mal ganz ehrlich, ich habe noch überhaupt noch keine Beziehung zu Gott. Ich brauch dringend Hilfe, aber ich habe Jesus noch nicht. Ich habe mich noch nie so richtig für ihn entschieden. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Und uns allen, wenn du also auch hier bist, im Raum sitzt, im Saal sitzt und Jesus noch nie ganz bewusst in dein Leben eingeladen hast, dann ermutige ich dich, mach das heute Morgen. Kriegst von Gott ein neues Leben. Amen. Lasst uns alle miteinander beten. Sprich mir einfach nach. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Gib mir ewiges Leben und mach mich neu. Und Herr, ich empfange jetzt. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Preis dem Herrn. Ich ermutige dich, in eine Gemeinde zu gehen, die an die Bibel glaubt, oder bei uns hier in der Online-Kirche einzuschalten und mit dabei zu sein. In Jesu Namen, Gottes Segen. Amen.